Vom Wunderkind zum Rebell zum Botschafter. Musik ist seine Leidenschaft, sein Leben, aber auch seine ganz grosse Liebe. Er hat es geschafft, eine Brücke zu schlagen mit seiner Geige von der Klassik zum Pop. Er hat damit diverse Auszeichnungen bekommen, 1600 Konzerte weltweit gespielt. Und jetzt, heute bei uns, sein neuestes Baby mit dabei. Ich begrüße ganz herzlich David Garrett. Und dabei hat er sein neuestes Buch. Wenn ihr wüsstet, eine Autobiografie hast du mitgebracht.
Ja,
und bist massiv wieder auf Promotour, endlich nach einer ruhigeren Phase, habe ich auch gelesen im Buch. Es war auch bei dir mal ein bisschen ruhiger.
Ist ja schön. Also ich meine, jetzt kann es wieder losgehen und ich bin voller Energie und Tatendrang und freue mich natürlich auch, die Zeit produktiv genutzt zu haben. Wir haben ein paar Projekte in den letzten 2,5 Jahren sind wir angegangen, die spannend waren, die ich auch seit vielen Jahren so ein bisschen auf die lange Bank gedrückt habe. Darunter natürlich eine Autobiografie. Ich glaube, mit 41 Jahren hat man schon mal ein bisschen Zeit zu reflektieren, was da alles passiert ist.
Wenn man auf deinen Leben blickt.
Bei mir ging es ja relativ früh los.
Ja, ja.
Und ich fand das wirklich ein spannendes Projekt. Und jetzt hatte ich auch die richtige Einstellung und auch Leichtigkeit, da mal mir die Zeit zu nehmen und viel zu reflektieren und nachzudenken und das halt ein bisschen aufzuschreiben.
Du hast es gerade angesprochen, Leichtigkeit. Braucht man das auch, wenn man so in seinen 41 Lebensjahre eintaucht, in der Intensität, wie du eben auch gelebt hast?
Ich glaube, Leichtigkeit ist grundsätzlich eine gute Sache, die man haben sollte. Aber man ist natürlich schon, wenn alles so Schlag auf Schlag passiert, ist man schon in einer Bubble drin und du bist nur auf den nächsten Tag fokussiert. Und diese Auszeit, die wir zwangsläufig machen mussten als Künstler, die gibt dir natürlich zum allerersten Mal die Möglichkeit, Zeit zu genießen und auch halt die Zeit, die so schnell vorbeigegangen ist, auch mal in Ruhe zu betrachten. Und das war natürlich für mich auch sehr interessant, mein Leben mal zu betrachten.
Hey, was hat das mit dir gemacht, auf deine 41 Jahre zu blicken?
Sehr viel. Ich habe natürlich viele Erinnerungen gar nicht mehr so präsent gehabt. Und selber über mein Leben nachzudenken, die Fülle, die da passiert ist, das war schon spannend auch für mich, weil manche Sachen sind mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich musste die echt so ein bisschen aufwecken, was natürlich viel Spaß gemacht hat. Denn da war eine Fülle von Material weggeschlossen in meinem Gehirn, was ich dann wieder selber aufgeschlossen habe für dieses Projekt. Und das hat mir natürlich viel Freude gemacht.
Hey, was hat dich am meisten beeindruckt auf deinem Leben? Vielleicht emotional, positiv.
Schulterklopfen an, aber.
Nee, aber also wir steigen ja nachher schon konkreter ein. Aber wenn man da drauf blickt, da waren ja so viele Aufs, aber auch viele Downs mit dabei. Was hat am meisten mit dir gemacht? Also so im Positiven, aber auch im Negativen?
Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Künstlern war am motivierendsten und am inspirierendsten mit wirklich den ganz Großen in einem so frühen Alter zusammengearbeitet zu haben, mit Yehudi Menuhin noch auf der Bühne gestanden zu haben, mit Isaac Stern. Also das sind wirklich Legenden des Geigenspiels. Ida Händel, Henrik Schering, Arthur Grumiot, diese Leute wirklich persönlich gekannt zu haben und halt auch deren Unterstützung gefühlt zu haben. Das ist bis heute was ganz Besonderes.
Einen hast du jetzt nicht genannt, mit dem wir gesprochen haben. Guck mal schnell, wir haben eine kleine Videobotschaft für dich bereit.
Ich bin gespannt.
Und einer Person, die wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass der was noch heute hier in der Sendung zu dir sagt.
Oh Gott.
Ich kenne David Garrett schon viele Jahre. Er war ganz kleiner Junge. Ja, dann habe ich erstes Mal ihm gehört und sofort habe ich Gefühl, dass das ist etwas von Natur Besonderes. Solche Begabung nicht nur von was gekommen für ihn, aber auch Begabung für etwas schnell zu lernen, schnell zu progressieren und neue Ideen zu produzieren. Und ich finde ihn wie ein großer Künstler von unserem Jahrhundert. Ja, und ich wünsche ihm viel, viel, viel gesund, Glück und alles Gutes.
Hey, wow.
Da hat er mich mal überrascht.
Hä?
Das ist mal was.
Das ist was Schönes.
Soll ich mal kurz erklären?
Ja, unbedingt. Du hast ihn mit 8 Jahren kennengelernt?
Sogar noch ein bisschen früher.
Noch früher?
Ich habe die Sacha Bronn, ein ganz, ganz großer Pädagoge, auch von Maxim Wengerow, von Vadim Repin. Also er hat wirklich eine Liste von großen Geigern, die er wirklich gefördert hat, unterrichtet hat. Und ich würde sagen, vielleicht sogar der größte Geigenpädagoge für junge Künstler, junge Geiger in den letzten 50 Jahren. Und ich hatte das große Glück, mit ihm sehr, sehr früh anzufangen. Ich habe ihm, glaube ich, das erste Mal vorgespielt in Lübeck. Mhm. Im Schleswig-Holstein-Musikfestival. Da muss ich 7 Jahre alt gewesen sein. Und dann habe ich mit ihm 3, 4 Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet. Und ich muss wirklich Bronn meine technische Ausbildung, natürlich auch das Musikalische, also das Gespür, was ich auch habe. Aber er hatte eine wunderbare, direkte Art, aber auf einer sehr menschlichen Art, eine Technik, das, was ein Geiger haben muss. Sonst geht kein Mozart, kein Beethoven, da dürfen wir nicht nachdenken, wie geht die Passage. Und das hat Bronn auf eine wunderbare Art jungen Menschen beigebracht, mir natürlich auch. Und da habe ich ihm wirklich das Erlernen, das richtige Spiel zu verdanken. Das war wirklich die Foundation meiner Kunst. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank für diese lieben Worte.
Hey, was hat er dir menschlich mitgegeben? Er hat es ja auch so herausgestrichen, dass er quasi auch dich als Mensch so geschätzt hat. Aber er hatte ja ganz eine spezielle Beziehung, auch wie er gearbeitet hat.
Also ich glaube, dass jeder Lehrer, den ich gehabt habe, schon geahnt hat, dass mein Vater sehr große Disziplin von mir erwartet. Insofern haben meine Lehrer auch Bronn nie sehr viel Druck auf mich ausgeübt. Das war vielleicht auf der einen Seite was sehr Positives für mich. Ich hatte natürlich viel Disziplin zu Hause, aber wenn ich dann in die Unterrichtsstunden kam, war es für mich fast etwas Leichtes. Hatte auch diese Leichtigkeit. Ich habe mich immer auf Unterrichtsstunden mit meinen Lehrern gefreut. Vielleicht auch, weil ich die harte Schule zu Hause gehabt habe. Und dementsprechend, Bronn war auch jemand, der wirklich da viel Wert drauf gelegt hat. Vielleicht besonders bei mir nicht zu übertreiben, was Kritik angeht. Er hat sicherlich die Sachen angesprochen, aber er wusste auch mit Sicherheit instinktiv, dass zu Hause ein Wort ausreicht, dass daran gearbeitet wird. So möchte ich es mal formulieren.
All das, was du jetzt gerade schon besprochen hast, ist ja alles hier drin, wenn ihr wüsstet. Ja. Und der Titel verrät ja auch schon sehr viel. Du hast jetzt auch ein paar Dinge schon mal so ein bisschen gekratzt oder leicht angesprochen. Man sieht dich ja immer als Wunderkind, das ist was, was du gar nicht gerne hast, wenn man dir Wunderkind sagt, weil wenn man das Buch liest, versteht man das auch, finde ich, wieso du das nicht magst. Aber wenn man auf deine Kindheit guckt, du hast mit 4 angefangen, Geige zu spielen, du musstest nicht, du durftest, Alexander musste.
Richtig.
Du durftest dann die Geige nehmen, aber anschließend war das ja schon eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung, auch im Dialog, glaube ich, mit deinem Vater. Magst du mal kurz erzählen, wie du das erlebt hast?
Ich möchte behaupten, es gibt keinen Geiger, der es zu Weltruhm geschafft hat oder halt auch professionell in einem guten Orchester spielt, der nicht sehr früh anfangen musste. Und natürlich ist das ein Alter, in dem man viel arbeiten muss, um die Feinmotorik zu lernen. Und da kommt kein junger Mensch dran vorbei. Die Basis, Geige spielen zu können, die technische Fähigkeit, sauber zu spielen, die Bewegungsabläufe flüssig zu machen, eine Natürlichkeit in der Bewegung zu haben, die erlernt man halt zwischen 4 und 11. Mhm. Dementsprechend ist das natürlich eine schwere Zeit, weil egal wie begeistert du von Musik bist, wie viel Spaß dir das Instrument am Anfang macht, kein Kind setzt sich freiwillig mehr als eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dran. Und dann kommt natürlich der Faktor Mentor, Elternteil, Lehrer, kommt natürlich dann ins Spiel. Dementsprechend ist es in diesem Bereich wirklich normal, dass eine gewisse Disziplin erlernt wird, wie auch beim Hochleistungssport, wie auch bei Ballett. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das etwas, was das Publikum wirklich mitbekommen möchte. Ich glaube, der Begriff Wunderkind verschleiert ein bisschen die Arbeit, die dahinter steckt, und gibt dem Publikum im Konzertsaal
das Gefühl, da steht der eine, der macht das alles nur aus Form.
Ein wohles Gefühl.
Ja, so, ja, genau.
Man
so,
sitzt
so
im
so
Publikum,
Kindheit
guckt
und
sich
so.
Eine 8-9-jährige oder ein 9-jähriges Kind auf der Bühne an, was großartig Klavier, Geige oder was auch immer spielt, auch im Sport. Eiskunstlauf war ja auch
viele
neulich
Beispiele.
So eine schöne Diskussion und wir alle denken, ein Wunder. Ich glaube, dass es zu einfach ist, es so einfach zu definieren. Vielleicht hat man das Gefühl, sich besser zu fühlen dadurch. Und ich möchte natürlich mit dem Buch jetzt nicht irgendwie da einmal so da durch die ganze Geschichte durchhauen, aber ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass kein Wunder bei mir passiert ist. Warum? Weil ich genau weiß, wie hart ich gearbeitet habe, um diese Lockerheit und Leichtigkeit auf der Bühne sehr, sehr früh gehabt zu haben. Talent, klar, Veranlagung auch wichtig, Musikalität, ein Gespür dafür, wie man phrasiert, auch wichtig, Instinkt, großartig und auch wichtig, aber Arbeit ist in diesen Jahren wirklich, wirklich wichtig. Das Allerwichtigste.
Und deine Kindheit ist geprägt davon. Also wenn man hier mal sich
auch
drauf einlässt.
Auch mein Erwachsenenleben.
Absolut.
Ist ja nicht so, dass man,
wenn man
Geige spielen kann, dass das plötzlich
ein Sechsjähriger möchte dann doch zwischendurch lieber mal Fußball spielen. Da gab es ja irgendwo gar keine Grenzen mehr. Also wenn man eintaucht, ich habe ein bisschen mitgelitten mit dir, weil ich genau weiß, was man als Kind ja irgendwie auch für Bedürfnisse hat. Du hast eigentlich all deine Bedürfnisse weggepackt. Hast einen Vater.
Ich kannte meine Bedürfnisse nicht. Das war das wirklich Positive. Denn, sorry, dass ich dich unterbreche, aber manchmal kommen so Gedanken,
die
muss ich dann ausstehen. Weil es ist doch so eine unterschiedliche Kindheit zu das, was du vielleicht kennst. Man denkt, mit 6, 7 Jahren schaut man aus dem Fenster und sieht die anderen Schulkameraden spielen. Und
aber die hast du ja auch
nicht
gesehen.
Nein, nicht zwingend. Ich bin schon mit 8 Jahren so ein bisschen aus der Schule rausgenommen worden.
Du hattest immer so Sonderbewilligungen. Man hat
ja,
dich dann immer sehr bewusst auch von Dingen quasi.
Ich glaube, dass Normalität gefühlt das ist, was man um sich herum erlebt. Und wenn man nur Geige spielen und zu Lehrern reisen und andere Kinder auch üben sieht, dann empfindet man nicht irgendetwas, was man nicht mitbekommt, sondern das, was du siehst, ist das, was wichtig ist und was jeder macht. Ich habe wirklich geglaubt, bis zu meinem 10., 11. Lebensjahr, jeder übt jeden Tag ein Instrument. Jetzt nicht zwingend Geige, aber Klavier oder Gitarre oder singt oder macht irgendetwas in diesem Sinne. Das hat viele Jahre gedauert, bis mir erst bewusst geworden ist, dass das gar nicht mal so der Fall ist.
Aber der Leidensdruck war ja schon auch da, oder?
Als der
Vater, der dich da sehr gepusht hat, auf diese Perfektion, sehr viel Druck, hat sich dann hat sich quasi oft auch praktisch immer begleitet,
immer,
alles aufgezeichnet, das nochmals angeguckt,
im
Nachgang und dann mit dem David dann nochmals geschaut, was jetzt geübt werden muss.
Richtig.
Ich muss mich auf der einen Seite wirklich
bedanken, weil ohne das geht's auch irgendwie nicht. Diese Selbstständigkeit hast du in dem Alter noch gar nicht. Und er hat das ja nicht nur im negativen Sinne gemacht, sondern er hat ja auch motiviert, wenn ich irgendwie mal einen Down hatte und hat dann auch gesagt, komm, das schaffst du und so weiter. Natürlich auch mal streng, aber nicht nur. Und jetzt muss man sagen, ich bin auch ein kleiner Perfektionist. Das ist mir natürlich ein Stück weit anerzogen worden. Aber ich habe natürlich auch das Gefühl oder ich habe das Bedürfnis, wenn ich auf die Bühne gehe, eine tolle Leistung abzurufen. Und das hatte ich schon als sehr, sehr junges Kind und habe dementsprechend natürlich mich darauf vorbereitet. Und mein Papa hat mich da sehr unterstützt.
Ja. Und trotzdem, ich versuche noch ein bisschen herauszufinden, weil vieles liegt ja auch in dieser Kindheit drin, was dich heute ausmacht, was diese Beziehung zu deinem Vater.
Die ist übrigens sehr gut.
Also, ja, mittlerweile.
Ich hatte da mal so ein paar Jahre, wo ich mal drüber nachgedacht habe.
Was ist da passiert, dass du drüber nachgedacht hast?
Ich bin nach New York gegangen.
Ja, aber was ist da mit dir und deinem Vater passiert?
Naja, es ist halt so, dass ich nicht den Kontakt gesucht habe. Ich musste halt auch ein Stück weit alles in Relation auch lernen zu sehen. Wenn man nicht weiß, ob man das, wofür man wirklich jahrelang geackert hat als Kind, und dann weiß, dass man auch verzichtet hat, auch wenn man es nicht so empfunden hat, aber rückblickend weiß man natürlich, wie viel Zeit man geopfert hat. Und auch Tränen geflossen sind. Und wenn man dann 18, 19, 20 Jahre alt wird, das Rückblicken sieht, das mit anderen vergleicht, die man dann auch auf dem College trifft, die es anders erlebt haben. Natürlich hast du dann in dem Moment das Gefühl, Scheiße, war bei mir nicht optimal. Natürlich kommen dann Gefühle von, hätte mein Vater doch ein bisschen entspannter mit mir umgehen können. Und dann entsteht eine gewisse Distanz, weil man nicht zufrieden ist, 100%, wie alles abgelaufen ist. Hätte ich diesen Beruf nicht professionell nach meinem College ausgeübt, glaube ich auch, dass es mir schwerer gefallen wäre, wieder den Bezug zu meinem Papa auch zu finden. Dadurch, dass ich das Glück gehabt habe, mich dann wirklich dafür zu entscheiden, weil das tust du nicht als Kind. Kein Kind sagt, ich bin 10 Jahre alt, ich werde Profimusiker. Und wenn das ein Kind behauptet, ist das, sagt das Kind das, weil die Eltern das erwarten, ist in dem Interview zu sagen. Die Entscheidung, Musiker zu werden, das triffst du mit 18, 19, 20 Jahren.
Ja, absolut.
Und ich wusste das in dem Alter noch nicht. Und dass das wirklich bei mir geklappt hat, nach dem College wirklich Fuß zu fassen in dem Business, das hat natürlich auch alles relativiert. Denn was bringt es einen, wenn man auf Sachen rumreitet, die schlecht oder nicht so gut optimal gelaufen sind in der Vergangenheit? Die haben mich genauso geprägt wie die schönen Erlebnisse. Und ich würde sagen, er hat sicherlich selber auch den Traum gehabt, Musiker zu werden. Hat es aus welchen Gründen auch immer, Talent, hat nicht das Gedächtnis gehabt zu spielen, hat auch nicht die Physis dafür gehabt. Natürlich hat er diese Liebe zur Musik mir versucht beizubringen. Und ein Stück weit, vielleicht auch, wenn er es nicht sieht, aber wenn er zuguckt, er hatte schon das Bedürfnis, irgendwie das mir mitzugeben. Inwieweit da irgendwie ein bisschen auch bei ihm eine Ecke abfahren, das müssen Psychologen irgendwie entscheiden. Ich habe meinen Papa lieb, insofern ich kann das rückblickend sagen, okay, es ist so, wie es passiert ist. Aber ich glaube, dass man nie in die Vergangenheit schauen darf und sagen, das ist schiefgelaufen. Ich glaube, dass man den Moment, in dem wir jetzt uns befinden, in dem ich jetzt hier bin, der ist für mich perfekt. Ich sitze hier mit dir, habe ein tolles Gespräch, habe ein tolles Werk irgendwie, was mich unglaublich stolz macht, hinbekommen. Und wäre das nicht eine langweilige Biografie, wenn mein Papa nicht da gewesen wäre?
Ja,
hätten wir überhaupt nicht uns zu unterhalten. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Geschichten und Emotionen.
Hey, aber da hast du aber schon einen weiten Weg gemacht. Also es braucht ja eine gewisse Reife und Tiefe, dass man das auch so sagen kann mit 41. Gerade wenn man eben auch auf diese Zeit
zurückschaut. Ich glaube, wenn man Musik spielt, also nichts gegen Leute, die jetzt nicht Musik spielen, aber ich glaube, dass man da einfach eine Gefühlspalette auch haben muss. Natürlich von allem etwas, aber Reife gehört mit dazu. Ohne Reife könnte ich auch keinen Beethoven gespielt haben, auch in frühen Jahren. Also dieser Instinkt und dieses Versöhnliche und das Musik zusammenbringt und dass auch Musik in schlimmsten Situationen etwas Positives bei dir selber und bei anderen auslöst. Das habe ich schon immer gehabt, habe das natürlich mit meiner Ausbildung und mit meinem Leben etwas kultivieren können, aber das war schon immer in mir verankert, diese Harmoniebedürftigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.
Die hat dir wahrscheinlich auch sehr geholfen in der Kindheit.
Du hast auch im Erwachsenenleben. Ich würde es nicht wundern, was es da für Charaktere so da draußen gibt.
Die lerne ich gerade eindrücklich, lerne ich die kennen in deinem Buch. Du, ich war irgendwie schockiert von irgendwelchen
ein toller Mensch,
die dann in Mallorca
im Swimmingpool. Der ist grundsätzlich ein toller Mensch. komische Geschichten.
Ja, das ist ja auch so eine Geschichte. Wenn man ein Buch liest, dann erlebt man ja schon auch, was es schlussendlich heißt, erfolgreich zu sein. Ich switche jetzt ein bisschen in die spätere Zeit. Ja. Wie viele Menschen dann auch da waren und dich ein Stück weit ausgenutzt haben. Und oft Frauen, muss ich jetzt als Frau sagen, sorry, es ist irgendwie...
Ja. Ich habe mehr, das ist meine eigene Schuld. Da muss ich echt sagen,
ist das deine eigene Schuld?
Ja, ich bin Naivität gepaart mit, ich bin ja auch.
Ja. Weil du keine Pubertät hattest. Du hattest natürlich irgendwie mit 16 auch kein irgendwie.
Ich habe
nicht. Warst du deine erste Freundin mit 16?
Ja, mit 17.
Mit 17.
Ich habe mich leicht aufs Glatteis führen lassen. Und ich habe es auch genossen, das Glatteis. Ist ja auch schön und gut, aber das war halt nie irgendwie etwas. Und da habe ich mir selber halt immer viel vorgespielt. Und die anderen wahrscheinlich auch. Und ich habe mich da ein bisschen verarschen lassen hier und da. Ist auch okay, gehört zum Leben. Und ganz ehrlich gesagt,
hast du eine Erklärung dafür, wie das passieren konnte? Ist irgendwie was auch
einfach
mit
doof manchmal. Also ich sehe dann auch keine Warnsignale, sondern ich bin sehr harmonisch, weißt du, wenn man mir etwas erzählt, ich glaube das direkt. Ich würde das nie hinterfragen. Wenn man mich anguckt und so ist es und ich bin ja auch ein Mann, ich habe auch ein Ego, dann fühle ich mich geschmeichelt. Und ich glaube einfach an die Ehrlichkeit des Menschen. Und da habe ich gelernt. Ehrlichkeit man soll ja nicht verbittert sein. Und mir ist echt schon Sachen passiert, wo man denkt, da könnte der eigentlich verbittert sein.
Bei dir müsste man ja auch sagen, da dürftest du gar keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen.
Nein, ich bin mittlerweile so, dass ich sage, es gibt wirklich ganz, ganz hervorragende Menschen. Aber man muss sich auch ein Stück weit schützen. Und das hat ein bisschen mit dem Kopf zu tun und nicht nur mit dem Herzen oder ein bisschen, was da drunter ist. Insofern ein bisschen mit dem Kopf auch denken, wenn es um Beziehungen geht.
Seit wann weißt du das jetzt? Das ist irgendwie, dass auch eine Rolle spielt.
Lange hat es gedauert, aber dann hat es eingeschlagen.
Du lässt dich das erste Mal auf einen Menschen ein. So
Lebenserfahrung richtig. Und Zeit ergibt
eine
gute Beziehung.
deshalb funktioniert das jetzt so gut.
Naja, also ich habe ja ein gutes Herz und ich bin ja auch jemand, der gerne mit Zusammengehörigkeit liebt und pflegt. Und habe das Glück gehabt, jemanden gefunden zu haben durch Zufall und dann irgendwie auch nicht diesen Zeitdruck gehabt zu haben, jemanden schnell kennenzulernen, weil man dann halt auch wieder 3-4 Wochen weg ist. Das hat sich sehr positiv entwickelt, mittlerweile fast 3 Jahre. Ne?
Hey, das ist deine längste Beziehung.
Meine längste Beziehung ist mit meinem Manager.
Ja gut, der Jörg.
Da wird auch nie jemand hinkommen.
Die Beziehung, die ist, glaube ich, safe.
Die ist,
dauert so lange, du spielst, wird der Jörg an deiner Seite sein.
Ja, und wahrscheinlich umgekehrt auch so. Ne?
Aber, glaube ich, auch ein wichtiger Prozess, dass es auch mal sein darf. Neben der Liebe, der ersten Liebe, das ist ja die erste Liebe hier, oder? Die Geist.
Ja, es ist die erste Leidenschaft. Ja. Also. Ja, aber irgendwann mal kommst du auch in diesen Moment, wo du auch abwägen kannst. Bringt es jetzt dir wirklich, nachdem du irgendwie 7-8 Stunden Promo gemacht hast, bringt es dir wirklich 3-4 Stunden dann nachher noch an der Klempfe da rumzuarbeiten? Das ist völlig sinnbefreit, denn sehr schöner Satz von Itzhak Perlman, es gibt nichts Schlimmeres, nur eine Sache ist schlimmer als nicht üben, das ist falsch üben. Und das musste ich auch lernen. Und dementsprechend, wenn man einen langen Tag gehabt hat, mach eine Stunde, beweg die Hände und dann setz dich mit deiner Freundin auf die Couch und kuschel und schau dir was das im Fernsehen an und entspann dich mal.
Sehr schön, das kannst du heute.
Das kann
Hey, von all diesen Geschichten gibt es noch viel, viel mehr.
Wir haben nicht mal ansatzweise.
Und zwar, ich möchte auch noch mal sagen, du hast hier was ganz Neues gemacht.
Richtig, schön, dass du mich darauf ansprichst.
Ja, hab mich
darauf
beeindruckt.
Gewartet.
Ich habe schon gedacht, aber du wolltest es patentieren, hat nicht funktioniert.
Nein.
Es gibt hier überall so QR-Codes, wo man mit dem Handy draufgehen kann und dann gibt es ganz viel unveröffentlichtes Bildmaterial dazu.
Ich habe alles digitalisieren lassen, was meine Eltern haben wirklich alles mit aufgenommen, was jetzt mir eine große Freude ist und Freude war, das mir anzugucken. Und ich habe für jedes Kapitel natürlich die Geschichten untermalt mit unveröffentlichten Proben aus den Geschichten, die in dem Kapitel stattfinden, Videos, und Audioaufnahmen teilweise, Konzertmitschnitte, Fotos. Also es ist alles ganz brandneu. Also es ist bestimmt stundenlang Musik drauf, die nie veröffentlicht worden ist.
Eben stundenlang. Also man hat es ja schon. Man kann sich sehr, sehr viele Tage mit dir beschäftigen.
Also das auch Buch mit QR-Codes durchzuarbeiten, das dauert echt lange.
Das kann ich
aber
also
das macht es ja auch wertig.
Ich bedanke mich nochmals ganz, ganz herzlich.
Dankeschön, Claudia.
Dass du dich auf uns eingelassen hast. Und uns gibt es auch wieder am nächsten Montag, wenn ihr Lust habt, schaut rein. Bis dahin, gute Zeit, ich würde euch sorgen. Tschüss zusammen.